Ein Mensch ist erst dann vergessen, wenn sein Name vergessen ist.
Heute liegen 4240 Stolpersteine in Hamburg. Sie gehören in einigen Gegenden zum selbstverständlichen Bild der Stadt. Als im Juli 2009 in Hamburg-Wandsbek ein Stolperstein für Kurt Oldenburg verlegt wurde, war dies dennoch etwas Besonderes. Denn es war der erste Stolperstein, der in Hamburg für einen Wehrmachtssaboteur verlegt wurde. Rund 30.000 Menschen wurden von der NS-Justiz als Verweigerer, Deserteure oder sogenannte Kriegsverräter zum Tode verurteilt. Rund 20.000 dieser Todesurteile wurden vollstreckt. Noch am 13. Mai, also 5 Tage nach der Kapitulation der Deutschen, wurden 2 Deserteure von deutschen Marinesoldaten erschossen. Nach dem Ende des Krieges trauten sich viele der überlebenden Deserteure nicht, von ihrem Schicksal zu berichten. Sie wurden von der breiten Bevölkerungsmehrheit verachtet. Ludwig Baumann, der gemeinsam mit Kurt Oldenburg desertierte, berichtete etwa: Einmal wurde ich in Hamburg von ein paar alten Kameraden zusammengeschlagen. Als ich das bei der Polizei anzeigen wollte, bekam ich auf dem Revier noch einmal Prügel. Ehemalige Angehörige der Wehrmacht und der NS-Justiz machten dagegen zum Teil in der Bundesrepublik beachtliche Karrieren. Bekanntestes Beispiel ist in diesem Zusammenhang wohl Hans Filbinger, der 1966 bis 1978 Ministerpräsident Baden-Württembergs war und als Marinerichter Todesurteile gefällt hatte. In diesem Zusammenhang verwundert es wenig, dass die Urteile gegen Deserteure nach dem Krieg nicht aufgehoben wurden. Dies bedeutete auch, dass Angehörige keinen Anspruch auf Entschädigung oder Sozialleistung hatten. Erst 1991 entschied das Bundessozialgericht in einem Grundsatzurteil, dass Hinterbliebenen eines hingerichteten Wehrmachtssoldateure eine Witwenrente auszuzahlen sei. 46 Jahre nach dem Ende des Krieges gab es aber nur noch wenige Personen, die diesen Anspruch geltend machen konnten. Es dauerte noch einmal 11 Jahre länger, bis der Bundestag 2002 die pauschale Rehabilitierung aller Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und Wehrkraftzersetzer der Wehrmacht beschloss. Ausdrücklich ausgenommen von dieser Rehabilitierung wurden sogenannte Verräter, also jene Personen, die beispielsweise Informationen an die Alliierten weitergeben hatten. Diese wurden ausgeschlossen, da sie durch ihr Handeln eventuell deutschen Zivilisten oder deutschen Soldaten geschadet hätten. Sie wurden erst 2009 in das Gesetz zur Rehabilitierung aufgenommen. Mit dem Gedenken an Deserteure tun sich auch heute noch viele Menschen schwer. In einigen Städten Deutschlands und Österreich gibt es Denkmäler für Deserteure. In Hamburg kämpfte seit 2010 ein Bündnis für die Schaffung eines Denkmals für Deserteure. Am 14. Juli 2012 beschloss die Bürgerschaft die Schaffung eines solchen. In Hamburg-Altona befand sich ab 1942 eines von 4 Wehrmachtsgefängnissen. Dort warteten die Verurteilten auf ihre Exekution. Diese wurden entweder im Gefängnis an der Holzenglassis mit der Guillotine hingerichtet oder auf dem Schießplatz Hötingbaum in Hamburg-Rahlstedt erschossen. Nach heutigen Schätzungen desertierten rund 350 bis 400.000 Wehrmachtsangehörige. Gerade gegen Ende des Krieges stieg ihre Zahl. Die Geschichten der Personen, ihre Hintergründe und ihre Motivation zu desertieren unterscheiden sich zum Teil stark. In der nächsten Stunde werden wir daher collageartig 3 ganz unterschiedliche Geschichten vorstellen. Wir werden die Geschichte Kurt Oldenburgs erzählen, Passagen aus einem Hörspiel zu einem Prozess gegen Friedrich Wunderlich spielen und Peter Petersen, der als einziger von den 3 den Krieg überlebte, wird uns seine Geschichte erzählen. Zu dem Hörspiel zum Prozess gegen Friedrich Wunderlich ist zu sagen, dass dieses auf Originalgerichtsprotokollen beruht, in denen allerdings der Name des Angeklagten geschwärzt wurde. Der Name Friedrich Wunderlich ist daher frei erfunden. Thank you.
Angeklagter, Sie heißen Wunderlich, Vorname Friedrich. Sie sind 25 Jahre alt, evangelisch. Geboren wurden Sie am 22. Januar 1915 in Hamburg. Sie sind vom Beruf Laborant, sind verheiratet und haben 3 Geschwister. Ihre Eltern sind in Hamburg-Barmbek wohnhaft. Ihr Stiefvater arbeitet in den hanseatischen Kettenwerken. Ihre Mutter ist Wäscherin. Zurzeit sind Sie wegen der hier verhandelten Strafsache im Untersuchungsgefängnis Hamburg-Holstenglasi in Haft genommen. Sind diese Angaben richtig?
Ja, richtig.
Nun gut. Laut den Angaben in Ihrer Stammrolle war Ihr letzter Dienstgrad, Gefreiter, sogar Obergefreiter. Zum Einsatz kamen Sie vorwiegend als Artillerist in Marineeinheiten an Ostseestandorten. Darauf kommen wir ja noch zu sprechen. Gut. Bevor wir uns dem Gegenstand unserer heutigen Verhandlung widmen, erzählen Sie uns doch mal von Ihrem Werdegang. Schildern Sie uns Ihr bisheriges Leben, Ihre berufliche Laufbahn, Ihre persönlichen Verhältnisse im Zivilleben. Fassen Sie sich aber kurz.
Mein Vater ist im Weltkrieg 1917 gefallen. Da war ich 2 Jahre. Ich habe ihn nie erlebt. Als ich 3 war, hat meine Mutter wieder geheiratet. Aber mein Stiefvater hat sich nie um mich gekümmert. Ich bin dann in die Volksschule in Barmbek eingeschult und aus der 8. Klasse konfirmiert worden. Nach Beendigung der Schule wollte ich zur See fahren, aber mein Stiefvater hat es mir verboten. Er zwang mich dazu, eine Lehre als Chemielaborant zu beginnen. Da bin ich 2-mal weggelaufen. 1932 bin ich dann zum Arbeitsdienst eingezogen worden, ein Jahr später zum Landdienst. Das war zum ersten Mal eine Aufgabe, die mir richtig gefallen hat. Im gleichen Jahr bin ich dann doch noch zur See gefahren. Zuerst als Schiffsjunge, dann als Leichtmatrose, zuletzt als Heizer. 1937 habe ich mich dann bei der Kriegsmarine beworben und bin nach ärztlicher Untersuchung und halbjähriger Ausbildung zur Stoßtruppkompanie zur See kommandiert worden. Dort habe ich Dienst am Granatwerfer geleistet. Mit dem Einmarsch in Polen Anfang September 1939 kam ich nach Weichselmünde und machte von da an den 3. Sturm auf die Westerplatte mit. Das war mein erster Kampfeinsatz. Wegen mangelnder Eignung wurde ich nach Gutenhafen in der Danziger Bucht versetzt. Dort habe ich Wachdienst geleistet.
Soweit erstmal.
Ich habe als Kind zeitweilig unter Rachitis gelitten, außerdem unter Krampf- und Ohnmachtsanfällen. Immer wenn ich für längere Zeit im Krankenhaus war oder dem Fleischer beim Schlachten zusah, bin ich in Ohnmacht gefallen. Wie ich dann später am Sturm auf die Westerplatte teilnahm, kamen die gleichen Zustände wieder. Viele meiner Kameraden waren gefallen und lagen verstreut im Gelände. Unsere Leute hatten die Bäume angezündet, weil im Geäst polnische Scharfschützen saßen. Bald stand das ganze Gelände in Flammen und die Leichen fingen an zu schwelen und verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. In der Luft war ein Gestank aus Brand und Verwesung. Ich dachte an meinen Vater, der im Weltkrieg gefallen war, und malte mir aus, wie elendlich er umgekommen sein musste. Dazu kam der Anblick der verbrannten Leichen. Dieses Grauen konnte ich nicht länger ertragen und bin umgefallen.
1941 lernten sich Kurt Oldenburg und Ludwig Baumann kennen. Beide stammten aus Hamburg. Sie gehörten einem Wachbataillon der Marine an. Die beiden 22-Jährigen fassten den Plan, zu desertieren. Dazu nahmen sie zunächst Kontakt mit einigen Mitgliedern der Resistance auf. Baumann sagt heute über ihre Motivation: Wir konnten einfach nicht töten und ich hatte erkannt, dass ein verbrecherischer, völkermörderischer Krieg war. Ich war damals noch ein unpolitischer Mensch. Die Fahnenflucht in Bordeaux war keine Heldentat. Wir hatten aber unter anderem in den Wochenschauen furchtbare Bilder vom Winterkrieg in der Sowjetunion gesehen, auch von dem Leiden der russischen Kriegsgefangenen, die zu Hunderttausenden auf freiem Feld eingekesselt wurden. Da wollte ich einfach nicht hin und an den Morden teilnehmen. Zunächst wollten die beiden die Demarkationslinie zum Vichy-Regime überschreiten und dann nach Marokko weiterreisen. Zu diesem Zweck legten sie am 3.6.42 in ihrem Stützpunkt nahe Bordeaux ihre Uniform ab, bewaffneten sich mit 2 Pistolen aus der Waffenkammer und machten sich auf den Weg. Doch sie wurden von einer deutschen Zollstreife aufgegriffen. Diese nahmen die beiden mit zu ihrem Posten, um ihre Papiere zu kontrollieren. In dieser Situation hätten die beiden die Gelegenheit gehabt, ihre Häscher mit den mitgeführten Pistolen zu erschießen. Baumann beschreibt die Situation später wie folgt. Die hielten uns nicht für bewaffnet, weshalb sie schräg vor uns herliefen. Wir hatten entsicherte Pistolen in der Tasche und hätten sie erschießen können. Aber das haben wir einfach nicht fertiggebracht. Ich möchte das nicht glorifizieren, nur wir haben sie einfach nicht erschießen können. Doch die beiden werden verhaftet und vor ein Marinegericht gestellt. Der Prozess am 30. Juni dauert 40 Minuten. Danach verkündet Marinekriegsgerichtsrat Dr. Lüder das Todesurteil und begründet dies damit, dass, Zitat, die Flucht vor der Fahne ist und bleibt das schimpflichste Verbrechen, das der deutsche Soldat begehen kann. Die beiden verbringen zunächst Monate in der Todeszelle. Ludwig Baumann schreibt später, ich lag 10 Monate in der Todeszelle, Tag und Nacht an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen wechselten, dachte ich, jetzt holen sie dich. Und wenn sie an der Zelle vorbei waren, dann war ich wieder für einen Tag gerettet. Es war ein Grauen, das mich heute noch traumatisch verfolgt.
Anklageverfügung vom 3. April 1940 gegen Marineartillerist Friedrich Wunderlich, geboren am 22. Januar 1915 in Hamburg, evangelischen Glaubens, deutscher Reichsangehöriger, verehelicht, vorbestraft, vorläufig festgenommen am 4. Februar 1940. Der Beschuldigte ist hinreichend verdächtigt, in Gotenhafen und Königsberg in den Jahren 38 bis 39 sich durch 4 selbstständige Handlungen der Erfüllung der Wehrpflicht ganz oder teilweise entzogen zu haben. Der Beschuldigte ist verdächtig, für weitere 2 selbstständige Handlungen, die eine Verletzung der Dienstpflicht darstellen und die geeignet waren, fahrlässig eine Gefahr für die Sicherheit des Reiches und für die Schlagkraft der Truppe herbeigeführt zu haben.
Ich wollte nicht zurück, weil ich die Sticheleien meiner Kameraden über die Androhung meiner Frau, sich scheiden zu lassen, satt hatte. Der ganze Wachstandort widerte mich an. Keiner gab sich mehr mit mir ab. Die Patronentasche, Helm und Gewehr hatte ich auf der Flucht mitgenommen. Um nicht aufzufallen, hatte ich mir die Abzeichen eines Obermaten, später eines Oberfeldwebels angeheftet. Ich hatte auch überlegt, nach Gotenhafen zurückzukehren, um mich zu stellen. Dann hatte ich aber doch wieder Angst. Als ich im Oktober verhaftet wurde, sollte ich mit der Bahn nach Gotenhafen transportiert werden. Im Abteil kam ich dann mit einem Soldaten ins Gespräch, der mir sagte, sobald ich bei meiner Einheit wäre, müsste ich mit dem Todesurteil rechnen. Wie der Zug dann in Danzig Hauptbahnhof hielt, bin ich heimlich ausgestiegen und davongerannt.
Naja, das hört sich ja alles sehr gut an. Angeklagter, welchen politischen Organisationen gehören Sie eigentlich an?
1931 war ich in der SA. Mein Stiefvater wollte das aber nicht. Und als er davon erfuhr, hat er mich verprügelt. Und als ich dann zur See fuhr, gehörte ich der NSDAP-Auslandsorganisation an.
Thank you. Um das richtig zu verstehen, ist das ein bisschen langwierig, aber ich glaube, ich muss das anführen, um das überhaupt, damit man begreift, wieso ist das so gekommen. Also ich war, leitete damals als Obergefreiter der Luftwaffe das Offizierscasino in Berlin, der Sturmgruppe 1, so ungefähr hieß das, will mich da gar nicht so genau festlegen, mit, sage ich mal, 20, 30 Offizieren, hochrangiger Offiziere. Wir hatten dort einen Jäger, Flugzeuge in Berlin, wo heute der neue Flugplatz gebaut wird. Genau dort waren wir damals auch. Da war natürlich nur Wiese und ein kleines Gebäude, nichts Besonderes. Und hatten dort, ich weiß die Zahl nicht mehr, 50 oder 60 flugfähige Jäger, Abfangjäger, auch das fliegende Personal dazu, nur wir hatten kein Benzin. Das war im April oder im Januar 1945. Also wir hatten Stalingrad alles schon längst verloren. Der Krieg war also absolut verloren. Für jeden, der einigermaßen noch mitschaute, war das völlig klar. Und somit lagen wir mit dieser Einheit in diesem Berlin da, in dem Flugplatz außerhalb von Berlin, das war außerhalb, das war immer noch so ein bisschen außerhalb, ja, und hatten also kein Benzin, konnten also nicht fliegen, wir hatten also nichts zu tun. Da ich dieses Casino leitete und da es Vorschrift war, bei fliegendem Personal muss jeden Morgen eine Milchsuppe gereicht werden, 20 Gramm Butter, 3 Zigaretten, eine Tafel Schokolade, das war also üblich in den Dienstvorschriften, das kam immer an. Obwohl 20 Kilometer weiter, das muss man sich mal überlegen, war die Front. Da lagen die deutschen Soldaten, die paar, die wir noch hatten, und wollten die Russen aufhalten, die sich aber gar nicht interessierten, weiter vorzurücken, denn die sammelten sich dort. Das wurden immer mehr, um den Großangriff auf Berlin vorzubereiten. Also mit anderen Worten, da saßen wir mit, was weiß ich, 80 Leuten, fraßen die Milchsuppe, Schokolade, 20 Kilometer war die Front und wir wussten, oder man konnte sich an fünf Fingern abzählen, irgendwann greifen die Russen nun Berlin an, ja, und dann ist Feierabend, also mit anderen Worten, es war kurz vor 12. Es wurde jeden Abend in dem Casino gesoffen, was das Zeug hielt und natürlich auch entsprechenden Unfug gemacht. Und ich weiß nicht genau, ich will den Namen hier gar nicht nennen, erhob die Waffe und schoss dem Herrn Hitler, der da an der Wand hing, in die Birne. Im Suff, König und diese Verräter und so, aber keiner unternahm auch was dagegen. Alle sagten, der Krieg ist wunderschön, der Friede wird schrecklich sein. Also wenn die jetzt kommen, die kommen wir in den nächsten Tagen, ist alles vorbei. Und ich bin natürlich am nächsten Morgen nach Berlin gefahren, habe ein neues Bild geholt und da an die Wand gepinnt, um das zu vertuschen. Und das ist herausgekommen. Ein 1A, so nannte man diese Offiziere, die immer in dieser Gruppe waren, die für die innere Führung verantwortlich waren, machte eine Anzeige. Der Major war das, wurde strafversetzt und ich auch. So, somit heute gesehen ein Glück, dass ich da raus, wenn ich da nicht rausgekommen wäre. Ich hätte hier heute nicht Ihnen gegenüber gesessen. Ich wäre ganz sicherlich draufgegangen bei den Russen, wenn die gekommen wären, was hätte ich machen sollen. Also, ich wurde strafversetzt. Ja. Hatte aber in der Zeit auch eine Freundin in Berlin gefunden. In der Zeit. Wir waren seit Januar bis April dort, also war klar und so. Und die arbeitete auch in der Kommandantur, der hatte in der Schreibstube von uns, ZG1, von Zerstörergeschwader 1, in der Schreibstube, war auch die Röntgenwerke untergebracht und in der Position war sie Sekretärin und arbeitete auch dort in dem Büro, war also dort tätig. Und als ich am nächsten Morgen, am Abend, die Strafversetzung vor versammelter Mannschaft, musste ich vor der Front stehen und wurde gesagt, jetzt können Sie endlich mal sagen, irgendein idiotischer Hauptmann hat da noch eine lange Rede gehalten, dass Sie Soldat, dass Sie kämpfen können und so weiter. Jetzt können Sie sich mal zeigen, nicht hier nur im Casino rumpopeln, sondern da als Soldat tätig werden. Also eine blödsinnige Rede. Und am nächsten Morgen musste ich dann in die Schreibstube kommen, um meine Papiere abzuholen für die Reisepapiere. Die habe ich alle. Ich bin im Besitz sämtlicher Unterlagen, über das wir hier diskutieren. Und da kam es zur Sprache, da war ich der Zeuge, dass der leitende Unteroffizier dort sagte, was machen wir denn mit den Papieren für Petersen? Der wird jetzt verschickt nach Gardelegen zu den Fallschirmjägern. Der soll hinter der Front abspringen, das hatte man mir auch schon alles prophezeit, um den Russen von hinten anzugreifen. Also.
Selbstmordkommando im Prinzip.
Ja, also so, das war für mich so vorgesehen. Und da fragte der so, der Unteroffizier, ja, sollen wir das per Post schicken mit der Post? Das funktioniert ja alles schon nicht mehr so richtig. Oder sollen wir dem Petersen, dem Obergefreiten, die Papiere mitgeben? Die gesammelten Papiere zu seiner neuen Einheit. Und da hat meine Freundin natürlich gesagt, im Beisein, stand ja auch dabei, das halte ich für besser, denn der Postweg ist ganz schlecht und so weiter. Also sie plädierte dafür, dass ich die Papiere bekam. Und somit erhielt ich meine gesammelten Papiere, das war etwa so ein Umschlag wie DIN A4, versiegelt, mit dem Siegel noch, damit ich da auch ja nicht dabei gehe, und mit dem Fahrschein, dass ich die Fahrt machen durfte, zog ich von dann so und ging dann zum Bahnhof, zum Lehrter Bahnhof. Und da, in der Situation, habe ich mir gedacht, was mache ich? Jetzt mache ich hier nicht mehr mit. Der Krieg muss für mich beendet sein. Ich hau ab. Ich tauche unter. Und das kann ich natürlich im Grunde nur, wenn ich nach Hamburg komme, jetzt irgendwie auf einem Weg und dort mit meinen Eltern rede oder mache, wo kann ich mich verstecken oder so. Das waren meine Vorstellungen. Ich bin also in den Zug gestiegen, der nach Hamburg fuhr, und nicht nach Gardelegen. Damit begann ja schon der erste Schritt zur Fahnenflucht. Denn nun war ich ja nicht mehr auf meinem papiergemäßen Linie, sondern ich hatte die Linie verlassen und war auf eine andere Linie gerückt, nämlich nach Hamburg. Ich weiß noch, der Zug war brechend voller Menschen, alle Soldaten, Zivilisten, die alle aus Berlin raus wollten, natürlich noch, was ja auch am 12. April schon sehr naheliegend war. Und irgendeiner sagte dann in dem Abteil, in dem ich mit dem Rucksack und Koffer und mit meinem ganzen Klamottenkram saß, Mensch, hinten sind die Kettenhunde, hast schon gehört? Und Kettenhunde nannte man die, die mit der Blechmarke, immer Feldwebel waren das, die also versuchten aufzuspüren, Fahnenflüchtige, um die an den Galgen zu heften. So, und damit saß ich da ja nun mit meinen falschen Papieren und habe gedacht, was mache ich? Wie verhalte ich mich, wenn die Kettenhunde jetzt in dieses Abteil kommen, in dem ich ja saß? Der Zug ist ja natürlich sehr, sehr lang immer. Ich wusste auch gar nicht, in welchem Zug die waren. Und da habe ich mir überlegt, wenn die kommen, dann werde ich also freundlich auf die zugehen, so ungefähr, als wenn das meine Retter sind. Die würde ich sagen, die haben ja meinen Dienst gerade, meistens Feldwebel. Herr Feldwebel, gut, dass Sie kommen. Mensch, ich bin hier in dem falschen Zug. Ich muss ganz schnell an die Front. Wie komme ich denn bloß nach Garde? So wollte ich diesen entgegengehen. Ob das gelungen wäre, weiß ich nicht. Es kam keine. Ich bin in Hamburg angekommen, bin aus dem Zug ausgestiegen und war in Hamburg. So, und nun war die Frage natürlich, wie kann ich denn den Bahnhof verlassen? Alle Bahnhöfe waren abgesperrt. Immer, man musste durch eine Sperre gehen. Und dort standen immer die Kettenhunde. Überall. Also sie kamen aus dem Bahnhof überhaupt nicht raus, wenn sie nicht die richtigen Papiere hatten. Und mit meinen Papieren wäre ich ja sofort aufgeflogen, aha, was machen Sie denn hier statt in Gardelegen? Also kam er. Und da habe ich mir nur gedacht, als ich aus dem Zug ausstieg, man konnte ja an den Bahnsteigen so hin und her gehen, da waren die Sperren noch nicht, die waren oben in der Wandelhalle, um den Bahnhof zu verlassen. Und da habe ich mir gedacht, Petersen, Zeit lassen. Das war mittags so, ich habe endlos Zeit. Und wenn ich bis nachts hier rumlaufe, irgendwie muss ich ein Schlupfloch finden, um hier rauszukommen. Das war so meine Vorstellung. Und da bin ich zum Bahnsteig 14 gegangen, die gibt es ja immer noch. Dann gibt es so eine Treppe, das hat sich da ein bisschen baulich verändert. Ich habe mir das unlängst mal angesehen. Da gab es eine kleine Tür, eine normale Tür, da stand dran, Zutritt verboten. Da habe ich gedacht, Zutritt verboten, das könnte meine Tür sein. Ich habe die Tür angefasst und die Tür gab nach. Also sie war auf. Die Tür zugemacht, mit meinem Gepäck da rumgegangen, da war so ein Gang. Und dann ging das um die Ecke rum. Und dann waren da so auch so Türen zu den einzelnen Schaltern oder was weiß ich, wo die hinführten. Bin ich um die Ecke rumgegangen und dann plötzlich sah ich so, die ist immer noch da, eine zweiflügelige Tür. Diese so gebogene Tür, die können Sie heute noch nachsehen, zweiflügelig. Und da habe ich gedacht, oh, da ist eine Tür, hin, zu, na logisch. War ja klar, ich kann ja nicht auf sein, nicht? Also muss zu sein. Und da habe ich da gestanden, Moment, und gedacht, wie ist die denn verriegelt? Da ist oben ein Riegel und unten ein Riegel. Da habe ich den Riegel abgemacht und den Riegel. Und da habe ich noch mal ein bisschen kräftiger gemacht und so eine zweiflügelige Tür. Dann gibt die Nacht, verbog das Schloss innerlich, das Blech so ein bisschen und die Tür war auf. Und ich war raus. Ich war raus mit meinem Gepäck. Und ich habe gesagt, so, jetzt ganz in Ruhe nach Hause gehen. Zu Fuß schön, nicht Bahn oder so. Damit da auch nie wieder ein Kettenhund kommt. Also ich bin zu Hause angekommen. Kurzum aber, auf dem Weg dorthin, und das hatte ich auch schon während der Fahrt mir immer überlegt, wie mache ich das? Wie kann ich meinen Eltern bitten, mich unter, also mir zu retten? Also mich zu retten, mit mir ein Versteck zu finden. Meine Eltern wären genauso an den Galgen geliefert worden wie ich. Wie kann man das von Eltern verlangen? Eltern würden immer Ja sagen. Nicht? Also es ist also für mich... Also wenn ich mich heute noch oder mir heute noch vorstelle, das war eine ganz schwierige Frage, aber ich habe da die einzige Chance, weil ich habe keine andere Möglichkeit. Was soll ich machen? Also kurzum, ich kam rein, das war ja Mittagszeit, so bei meinem Vater in meinem Laden, den Laden meines Vaters. Mein Vater war immer so, hallo, na, du schon wieder da und so. Machte so Scherze, da waren immer Kunden noch im Laden. Und ich ging rein zur Küche dann und so weiter. Und dann, naja, wurde begrüßt und da hatte ich mir doch überlegt, jetzt warte ich erstmal ab, bis der Laden geschlossen ist, bis meine Eltern in Ruhe am Tisch sitzen mit mir zusammen und dann werde ich meine Idee breit machen und werde sagen, ich habe hier meine Originalpapiere alle mit. Also, wollen wir das machen, ja oder nein? Also, meine Eltern waren natürlich sofort einverstanden, mich da unterzubringen. Thank you.
Doch die beiden haben zunächst Glück, wenn auch ein zweifelhaftes. Baumanns Vater ist ein erfolgreicher Tabakhändler. Er verfügt über gute Kontakte. Diese führen dazu, dass das Todesurteil gegen seinen Sohn und Kurt Oldenburg zu 12 Jahren Zuchthaus umgewandelt wird. Beide verlassen die Todeszelle im April 1943 und werden zunächst ins KZ Esterwegen ins Emsland gebracht. Von dort kommen beide ins Wehrmachtsgefängnis Torgau. Ab 1943 ist Torgau die Zentrale des Wehrmachtsstrafsystems. Hier tagt das Reichskriegsgericht, die höchste Instanz der Wehrmachtsjustiz. Hier kommt es regelmäßig zu Hinrichtungen, denen die übrigen Gefangenen beiwohnen müssen. Über 1300 Wehrmachtshäftlinge wurden in Torgau erschossen, erhängt oder enthauptet. Von dort aus wurden die beiden in sogenannte Strafbataillone gesteckt. Diese Einheiten bestanden aus verurteilten oder auffällig gewordenen Soldaten oder Menschen, denen die sogenannte Wehrwürdigkeit aberkannt wurde, weil sie zum Zuchthaus verurteilt wurden, aber prinzipiell wehrtauglich waren. Die Strafbataillone wurden zu besonders gefährlichen Einsätzen eingesetzt, etwa zum Minenräumen, als Stoßtrupp oder Vorauskommando. Sie wurden bewusst verheizt. Kurt Oldenburg kam bei einem dieser Einsätze ums Leben.
Also kurzum, wir haben dann gesagt, wir bleiben, ich mache das. Und meine Eltern gesagt, gut, pass auf, wir haben im Garten hinten einen Hühnerstall. Wir müssen ja damit rechnen, dass die Kettenhunde doch plötzlich hier reinkommen, um uns zu durchsuchen. Und dann kannst du natürlich nicht in dieser Wohnung sein. Du musst raus, hinten, da war eine Treppe, ich habe eine Skizze inzwischen gemacht, die habe ich aber leider jetzt nicht hier. Da konnte man, das war ein ganz altes Gebäude, das gibt es ja immer noch auf der Reeperbahn Nummer 3, Silbersackstraße Nummer 3. Da konnte man in den Keller runtergehen, da war eine kleine Treppe, hinten, die führte auf einen Hof, die Kellertreppe wieder hoch. Und da hatte mein Vater so einen kleinen Viergänger, so groß wie der Tisch vielleicht, so einen Verschlag gebaut für Hühner und hatten ein paar Hühner, sich 3 oder 4 Hühner gackerten darum, um ein paar Eier zu legen, war ja alles, man musste ja versuchen, über die Runden zu kommen, verpflegungsmäßig. Also dort sollte ich den Tag über verbringen. Er hatte eine Eingangstür so gut präpariert, das machte er dann natürlich erst, dass ich da sitze zwischen den Hühnern, flogen natürlich alle raus auf den Hof, gackerten auf den Hof und ich saß am Tag da, nachdem ich gefrühstückt hatte, bis Mittagessen ganz kurz rein und wieder raus, damit ich immer in der Wohnung nicht zu finden war, wenn die reinkommen. So war unsere Überlegung. Und das habe ich nun also da also dann vom 13. April an durchgezogen.
Heute liegt in der Walddörfer Straße 357 in Wandsbek der Stolperstein mit der Inschrift: Hier wohnte Kurt Oldenburg, Jahrgang 1922, Dienst an der Waffe verweigert, Todesurteil 1942, Strafbataillon, Tod 1945. Oldenburgs Freund Ludwig Baumann wurde verwundet, ins Lazarett eingeliefert und überlebte auf diese Weise den Krieg. Doch im Nachkriegsdeutschland schlug ihm der Hass entgegen. Er wurde als Feigling und Verräter beschimpft. 1990 gründete er mit 37 Mitstreitern den Bundesverband der Opfer der NS-Militärjustiz, der für die Rehabilitierung der Deserteure kämpfte. Was hätte man denn Besseres tun können, als Hitlers Krieg zu verraten? Fragt Baumann heute.
Ich rufe nun den Sachverständigen Professor Dr. Müller-Hess auf.
Der hier Angeklagte Wunderlich gehört zur Gruppe der haltlosen Psychopathen. Im Falle der ersten Fahnenflucht halte ich strafmildernd die Voraussetzung des Paragraphen 51 Absatz 2 des Strafgesetzbuches für gegeben. Der von mir untersuchte Patient war demnach zum Zeitpunkt der in Rede stehenden Handlungen wegen einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit von einer strafrechtlichen Verantwortung teilweise oder in Gänze freizusprechen. Grad und Dauerhaftigkeit dieser geistigen und seelischen Störung konnten in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Doch hat die Untersuchung des Patienten und die Befragung mehrerer seiner Familienangehörigen zu dem an Gewissheit grenzenden Ergebnis geführt, dass die psychopathischen Neigungen des Wunderlich einer gewissen, auch milieubedingten Verstetigung unterliegen, zumal die Symptomatik mir manifest erscheint.
Angeklagter, haben Sie zu dem Gutachten irgendwelche Einwendungen oder Bemerkungen zu machen?
Als ich das erste Mal weglief, wollte ich erreichen, dass ich ein Kommando bekam, wo ich den Schrecknissen des Krieges nicht so ausgesetzt war. Beim zweiten Mal hatte ich einfach nur Angst vor einer Strafe, insbesondere vor einer Hinrichtung.
Ich ging jeden Tag in den Hühnerstall, stank in den Hühnerstall, furchtbar. Ich saß da drin wie ein Idiot, hatte gerne mal ein bisschen Licht, dann konnte ich ein Buch lesen, mir irgendwas, die Zeit vertreiben und immer horchend natürlich. Und dann hatte mein Vater die Tür, das hat er da reingeschnitten, der war begabt, da hat er da so Schaufel dran gehängt mit so einem Haken und einen alten Sack, so einen Kartoffelsack, der die Schlitze der Tür abdeckte. Aber ich konnte, von drin hatte ich so einen Riegel zum Zuziehen und von außen griff ich hinter den Sack und dann konnte ich da die Tür aufmachen und da reingehen und von drin wieder zuziehen und so zuhaken. Und dann war da so die Leiter nach außen, denn die flatterten ja sofort raus, die Hühner, wenn ich da die Tür aufmachte, die vor Angst, waren die weg. Aber wenn die eine raufgekommen geht, wieder merkte, dass ich noch drin sitze, das hatten die nachher schon mitbekommen. Nicht? Aber den ganzen Tag da zu sitzen da und erst zu warten, wenn das Geschäft geschlossen war, dann bin ich natürlich rein. Weil dann mussten die ja klingeln, wenn einer gekommen ist. Hätte ich ja auch wieder weglaufen können. Aber am Tage, die wären doch so, hey, Petersen, die hätten noch gar nicht lange gefackelt. Die wären gegen die Tür getreten und so ungefähr. Denn, also, aber ob das überhaupt, wenn die gekommen wären, mich nicht gefunden, kann ich auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Nun war natürlich, wenn Fliegeralarm war, das war natürlich immer noch, gingen meine Eltern in den Luftschutzkeller auf der Reeperbahn, die Tiefgarage, die es heute noch gibt, das war Luftschutzkeller. Ich konnte natürlich nicht mit, das ist ja klar, musste zu Hause bleiben. Bin dann aber raus aus dem Haus, weil das so ein altes Gemäuer war. Ich dachte, wenn hier eine Bombe fällt, der Laden bricht sofort zusammen, dann bin ich unter dem Schutthaufen, ist auch nicht angenehm. Geh mal lieber raus. Und draußen war ein Bombentrichter. Da war der Hühnerhof, da war so ein kleiner Zaun und ein bisschen weiter war so ein Bombentrichter. Und dann bin ich da in den Trichter so reingegangen, mich da so bei einem Angriff, der so intensiv war oder sich anhörte, habe ich dann in den Trichter verharrt. Wo war damals schon zu dem Zeitpunkt? In meinem Elternhaus, die Fensterscheiben gab es kaum noch. Es war überall Pappe davor, war ja so die Explosion, die Scheiben immer rausgefallen oder ein bisschen Glas, was mein Vater, oder Sperrholz. Und plötzlich sehe ich in der Dunkelheit in meinem Trichter da sitzend, dass einer über den Hof marschiert in der Dunkelheit und hinten die Pappen aufdrückt, die Wohnung meiner Eltern, den Hebel wegmacht und in das Geschäft einbricht. Und auch mir später erscheint derjenige wieder mit zwei Stangen Zigaretten unterm Arm, die er sich da rausgeholt hatte und ging wieder an meinem Bombentrichter vorbei. Und ich habe dann gesessen und gedacht, Mensch, tu bloß nicht, du kannst nichts tun. Wenn ich den angreife, dann bin ich ja sofort mit dran. Der hat mich ja in der Hand. Also ich muss stillschweigend den passieren lassen mit den zwei Stangen Zigaretten und der muss abhauen. Und als mein Vater wieder mit meinen Eltern aus der Tiefgarage oder aus dem Bunker herauskam, erlebte die Überraschung, sah er die Überraschung und hat gesagt, ich muss das, mir, die zwei Stangen Zigaretten hatten einen ungeheuren Wert damals. Zigarette war also beinahe Zahlungsmittel. Ich muss das angeben. Mir fehlen die ja im Bestand. Sonst bin ich derjenige dran, der da schwarz, als Schwarzhändler damit herumgezogen. Ich muss das melden, hatte ich keine andere Chance. Somit kam natürlich Kriminalpolizei ins Haus. Das war natürlich auch nicht so ganz witzig. Aber das war natürlich zu der Zeit schon ein älterer Mann, der, was weiß ich, gehbehindert war. Sonst wäre er Soldat gewesen, um noch als Kriminalbeamter zu fungieren. Dem war das auch schon völlig wurscht. Und mein Vater schob den sofort 2-3 Zigaretten über die Tischkante, die er doch freundlich annahm und sagte, ja, Herr Peter, dann ist der Fall, dann habe ich es aufgenommen, ist der Fall erledigt für mich. Und haute wieder ab. Also der Kelch ging dann uns wirklich vorüber. Und dann kam der Tag, als endlich am 5. Mai oder 6. Mai die Engländer kamen und ich das Fenster aufmachen konnte und sagen konnte, Mensch, ich habe überlebt, ich bin hier. Und meine Eltern, wir umarmten uns und wir waren glücklich, dass wir das geschafft hatten. Ja, und 2 Tage später ging ein Lautsprecherwagen fuhr durch die Straßen auf St. Pauli. Und da wurde dann kundgetan von den Engländern, alle Soldaten, Kriegsteilnehmer hätten sich morgen früh da und da auf dem Schlumpf der Kaserne zu melden. Wer nicht kommt, wird sofort erschossen. Der eine wollte mich erschießen, jetzt will mich der andere schon wieder erschießen. Und da habe ich gesagt zu meinem Vater, pass mal auf. Oder mein Vater kam auf die, du hast doch deinen Wehrpass. Wie wäre denn das mit dem Wehrpass, bist du ja Zivilist? Deine Uniform haben wir schon verbrannt. Die gibt es gar nicht mehr, ich hatte schon Zivilamt. Jetzt werde ich da mal reinschreiben mit meiner Schrift, mein Vater konnte wunderbar schreiben, dass der Obergefreite Petersen vom Dienst dispensiert ist, weil er für Filmaufnahmen in Ufer Babelsberg zur Verfügung stehen musste. Hauptmann, Kompaniechef, so und so. So, und jetzt machte mein Vater die geniale Idee und sagt, pass mal, einen Stempel, den kriegen wir. Kein Problem. Wir machen ein Ei, lassen es hart kochen, entschalen es, rollen es über den Stempel auf der anderen Seite ab und gehen mit dem Ei auf die andere Seite und rollen den Stempel, dann hast du einen Stempel. Und das hatte ich und somit hatte ich einen Wehrpass mit einer Entlassung. Und somit bin ich bei den Engländern auch von dieser Schippe der Kriegsgefangenschaft nochmal abgesprungen. Das ist meine Geschichte. Dann gab es eine Aufforderung, alle ehemaligen Wehrmachtsangehörigen haben sich zwecks Entlassung zu melden in der Kunsthalle, das hatten die Engländer damals besetzt, und zur Entlassung zu erscheinen. Und da habe ich mir gedacht, ich hatte ja auch, meine Eltern hatten ja keine Essenskarten. Es gab ja ganz wenig Rationen und mich gab es ja gar nicht. Ich war ja nicht existent. Also musste ich endlich mal sehen, wie ich also jetzt meinen Eltern unter die Arme greifen konnte, um also da in Verpflegung zu kommen. Dann kam also die Entlassung. Und da bin ich dann hingegangen und habe erstmal so vorsichtig geguckt, wie ist das da? Kommen die auch wieder raus alle und so, die da reingingen und so. Das sah gut aus, habe ich auch reingegangen, ich habe mich gemeldet dort. Dann wurde man verhört, was waren sie, Nazi oder nicht oder so. Aber das war so allgemein, konnte ich natürlich alles wunderbar erwidern. Und dann wurde man noch mit Entlausungspulver behangen, musste man die Hose runterlassen, konnte man 3 Schritte weitergehen, die Hose wieder lüften, den Pulver wieder rausschlagen, die Hose wieder anziehen. Aber typisch Englisch, dass man, jeder entlassene Soldat muss entlaust werden. Das war so in den englischen Vorschriften drin. Und dann war ich also, jetzt plötzlich war ich wieder ein Mensch, der lebte und kriegte eine Essenskarte. Die ersten Jahre, das ist bestimmt so die ersten 10 Jahre, könnte man beinahe sagen, wenn wir dann so, wir hatten ja, es bildete sich ein neuer Freundeskreis, man lernte neue Leute kennen und so weiter. Wenn wir dann so zusammensaßen mit mehreren, ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich ein Deserteur bin. Weil ich hatte Bedenken, ob das alle positiv aufnehmen oder ob nicht einer da aufsteht und sagt, du Lump oder so, du bist ja ein Feigling oder so, nicht mit solchen Dialogen kommen. Ich habe mich wirklich zu Anfang, bestimmt die ersten 10 Jahre, nicht getraut, das zu sagen. Bis ich dann irgendwann zu der Position kam, dass ich dachte, also, ich werde hier gerade stehen und werde sagen, natürlich bin ich ein Deserteur, ich bin ja nicht verrückt. Ich habe ja nicht meinen Freund im Schützengraben alleine gelassen und bin abgehauen. Das würde ich auch nicht machen, sondern ich habe mein Leben gerettet. Ich werde mich doch nicht opfern für einen Verrückten. Und wo ich weiß, der Krieg ist restlos verloren, das ist so ein Wahnsinn. Natürlich bin ich ja nicht, da bin ich desertiert. Aber nur für mich alleine. Ich habe niemanden in Mitleidenschaft gezogen, nicht, der in meiner Nähe war, den ich verraten habe oder so. So hört sich das an.
Urteil im Namen des deutschen Volkes. Der Angeklagte wird wegen Plünderung, Betrugs in 6 Fällen, davon 2 Fälle in Tateinheit mit schwerer Urkundenfälschung, wegen mittelbarer Falschbeurkundung und wegen unbefugten Uniformtragens zu einer Gesamtstrafe von 14 Jahren Zuchthaus sowie wegen Fahnenflucht in 2 Fällen 2-mal zum Tode verurteilt. Außerdem wird der Angeklagte zum dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und zur lebenslangen Wehrunwürdigkeit verurteilt. Wegen der Schwere der Vergehen kann gegen das Urteil keine Revision eingelegt werden.
Diese Sendung entstand mit Unterstützung des Programms Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.